HR Info. Netzwelt.
Computerspiele sollen vor allem eines: Spaß machen. Sie dienen also vor allem der Unterhaltung. Es gibt aber auch Spiele, die nicht nur Spaß machen sollen, sondern die auch noch einen Sinn und Zweck oder eine weitere Aufgabe haben. Sie sollen nämlich den Spielern helfen, beispielsweise um etwas zu lernen oder etwas zu trainieren oder aber um die Gesundheit der Spieler zu fördern. Solche Spiele, die nennt man Serious Games. Das bedeutet so viel wie ernste oder ernsthafte Spiele. Um solche Computerspiele hat sich gerade eine Veranstaltung der Technischen Universität Darmstadt gedreht. Die hat nämlich ein Projekt ins Leben gerufen, das Wissen über Serious Games aus der Forschung in die unternehmerische Praxis bringen will. Das ist Thema heute in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Tobias Klein. Die Technische Universität will zusammen mit dem Hessischen Wirtschaftsministerium das Land Hessen zum bundesweiten Vorreiter bei den Serious Games machen. Die Uni möchte einerseits Unternehmen und Einrichtungen zeigen, was in diesem Bereich schon möglich ist. Sie möchte aber auch Spieleentwicklern aufzeigen, welches Potenzial Serious Games haben. Darüber habe ich gesprochen mit Stefan Göbel. Er ist an der TU Darmstadt im Fachbereich Multimedia-Kommunikation tätig und leitet dort die Gruppe Serious Games. Herr Göbel, was genau sind denn Serious Games?
Serious Games sind Spiele, also sollen Spaß machen, wie jedes andere Spiel auch. Aber zusätzlich haben sie noch einen weiteren Zweck, also irgendein charakteristisches Ziel, was mit dem Spiel verfolgt wird. Also zum Beispiel einen Gesundheitseffekt, einen Lerneffekt oder irgendwie Bewusstsein schaffen, Awareness für zum Beispiel gesellschaftlich relevante Themen wie Sicherheit, Energie, Politik, Klima.
Können Sie da auch ein ganz konkretes Beispiel nennen, wo Serious Games vielleicht auch in Kooperation mit der TU Darmstadt schon eingesetzt werden?
Ja, wir haben verschiedene Projekte schon gemacht, hauptsächlich im Lernbereich. Da hat das angefangen, ist ganz, ganz naheliegend. Lernen und Spielen gehört irgendwie zusammen, von jung auf bis in die älteren Jahre. Also kleine Lernspiele für die Jüngeren bis hin zu kollaboratives Training am Arbeitsplatz. Das ist der Bildungsbereich, haben wir einiges gemacht. Wir haben aber auch immer mehr im Gesundheitsbereich, zum Beispiel für adipöse Kinder, ja, dass man sich spielerisch die Bewegung fördert, mit dem Hometrainer zum Beispiel oder auch draußen im Freien, dass man mit einem mobilen Spiel, so ähnlich wie Pokémon oder Ingress, dass man da auch plus medizinischer, therapeutischer Aufsicht beziehungsweise Konzepten, dass man sich da draußen bewegt und das eben gerne auch.
In Darmstadt wurde ja nun das Projekt Wissenschaft und Technologietransfer Serious Games ins Leben gerufen. Vielleicht können Sie noch mal erklären, was es damit auf sich hat.
Ja, die Abkürzung ist WTT Serious Games, also Wissens- und Technologietransfer im Bereich Serious Games. Was wir damit machen wollen, ist Konzepte von Serious Games den Spielerentwicklern beibringen. Ja, den Spielerentwicklern, aber auch Dienstleistern und auch Anwendern das Potenzial aufzeigen von Serious Games. Und eben zeigen, was man damit machen kann. Warum machen wir das? Die Situation ist so, die Games-Branche, die prosperiert, also wächst stetig. Eins von den ganz wenigen Branchen, die das über viele, viele Jahre schon tut. Das ist der Unterhaltungssektor, sehr erfolgreich. Der Serious-Games-Sektor ist noch nicht erfolgreich. Ja, und was wir eben schaffen wollen, ist, dass diese kreativen Köpfe von den Spieleentwicklern, von den kleinen Firmen, dass die sich auch mit dem Thema Serious Games beschäftigen und dann ihre Expertise, den Spielspaß, auch in solche Spiele bringen, damit das auch richtig Spaß macht. Ja, und dann werden die auch erfolgreich.
Sie haben gesagt, Serious Games seien noch nicht so erfolgreich. Woran liegt das? Liegt das tatsächlich, dass die Spiele noch nicht so richtig Spaß machen und deshalb nicht gespielt werden? Oder woran kann das liegen?
Serious Games sind leider noch nicht ganz so erfolgreich. Es hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund sind kommerzielle, wirtschaftliche Gründe. Das heißt, die Entwicklungsbudgets für die Serious Games, die sind leider um Dimensionen geringer als für Unterhaltungsspiele. Ja, und auf der anderen Seite sind aber die Serious Games ja noch viel komplexer, weil sie sollen Spaß machen, wie jedes Unterhaltungsspiel, und zusätzlich noch einen bestimmten Effekt erzielen. Und das macht es ja noch komplexer. Also müssen die eigentlich noch teurer sein, ja, und auch entsprechend vom Entwicklungsbudget noch mehr Geld zur Verfügung haben. Und wenn das so wäre, also da wollen wir auch mit dem WTT-Vorhaben einen Beitrag leisten, dass das bekannt wird, noch mehr anerkannt wird und auch mehr in diese Serious Games investiert wird. Und wenn das der Fall ist, dann ist das auch durchaus interessant für die Spieleentwickler als Branche, ja, als Nischenmarkt, abgesehen der Unterhaltungsspiele, ist das für die interessant und dadurch steigt die Qualität. Und wenn die Qualität steigt, dann ist die Akzeptanz auch wieder von den Nutzern viel höher, ja, und entsprechend wird es wieder viel mehr angenommen.
Das heißt, auf der einen Seite braucht es Investoren, die in die Spiele investieren und es braucht gute Spieleentwickler, die die Spiele dann tatsächlich auch entwickeln und herstellen.
Ganz genau. Die beiden Faktoren brauchen wir.
Jetzt werden Serious Games ja in Hessen auch gefördert. Es gab eine kürzliche Förderung. Wie hoch ist die und was kann man damit anfangen?
Also Serious Games in Hessen wurden auch vor ein paar Jahren schon gefördert im Rahmen der Innovationsförderung, eher im technischen Bereich, also Technologieförderung. Jetzt seit kurzem gibt es auch eine Serious Games Förderung für Content-Entwicklung, für kleine Prototypen und so oder Konzepte, hauptsächlich für den Nachwuchs. Also wir reden hier leider nur von 200.000 Euro. Das ist nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Man kann es auch nochmal vergleichen mit der Bundesförderung. Das startet ab 2019 mit 50 Millionen pro Jahr. Das ist eine andere Hausnummer. Aber selbst das ist noch ein größerer Tropfen auf den heißen Stein, aber immer noch nur ein Tropfen. Man kann es mal so plakativ beschreiben. Also das Ganze wird gefördert über das Bundesministerium für Verkehr, Infrastruktur und Digitales. Stichwort Verkehr, 2 Kilometer Autobahnbau kosten etwa 50 bis 60 Millionen. Wir sind hier bei 50 Millionen. Also Gamesförderung in Deutschland, etwa 2 Kilometer Autobahn pro Jahr.
Das heißt, was kann man mit diesem Geld machen? Also einerseits mit den 200.000, die vom Land Hessen gefördert werden oder in die Förderung eingebracht werden. Und auf der anderen Seite, ja, Sie haben es angesprochen, 50 Millionen bundesweite Förderung nochmal. Kann man damit Projekte ins Leben rufen? Ist das zumindest schon mal ein Anfang? Oder was würden Sie veranschlagen? Also was wäre so die Hausnummer, die Sie nennen würden, die man bräuchte?
Ich will es mal so ausdrücken. Es ist zumindest mal ein guter Anfang. Mit den 200.000 ist klar, das ist für die Spieleentwickler, für professionelle Studios ein sehr geringer Betrag. Das adressiert also eher die Nachwuchskräfte, zum Beispiel hier bei uns an der TU Darmstadt oder an Fachhochschulen, wo eben digitale Medien, Computerspiele auch unterrichtet werden und die sich dann vielleicht auch selbstständig machen wollen. Für die ist das ein gutes Startkapital, dass man dann zum Beispiel so 4 Startups als Anschubfinanzierung von jeweils 50.000, das könnte man zum Beispiel machen. Aber es ist nicht ausreichend für irgendeine Produktion. Wenn wir dagegen auf Bundesebene gehen mit den 50 Millionen, das sollen auch durchaus etwas größere Projekte gefördert werden, also auch Contentproduktion, das ist das Aufwendige dabei, ab 1 Million aufwärts. Damit kann man schon was anfangen, aber wir sind trotzdem lange noch nicht bei den typischen Entwicklungsbudgets von irgendwelchen erfolgreichen AAA-Titeln, die im 100-stelligen Millionenbereich bis noch höher gehen.
Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, den Markt der Serious Games in Hessen voranzutreiben. Warum ist das so wichtig? Also warum soll Hessen Vorreiter werden?
Ja, das ist eine gute Chance für Hessen und das ist auch gleichzeitig das USP in der Games-Branche, was das Land Hessen da adressieren möchte.
USP?
Unique Selling Point, also das ist so das, was Hessen jetzt zum Beispiel gegenüber anderen Bundesländern macht. Also zum Beispiel das Land Berlin oder Berlin-Brandenburg auch, die investieren sehr viel in die Games-Branche, auch Nordrhein-Westfalen, auch Bayern. Da ist Hessen nicht ganz vorne, das muss man ganz, ganz klar sagen, auch im Thema Games-Förderung. Serious Games ist so eine Art Nischenmarkt und da will sich das Land Hessen auf diese Nische fokussieren und dort eben auch führend in Deutschland sein. Sind wir auch.
Jetzt gibt es eigentlich schon eine ganz gute Games-Szene von Spieleentwicklern im Rhein-Main-Gebiet insbesondere, also auch in Hessen. Warum sind die bisher noch nicht so auf Serious Games aufgesprungen? Ist das bislang vielleicht irgendwie auch das Gespür so ein bisschen gefehlt hat für diese Spiele, beziehungsweise dass möglicherweise auch dieses Potenzial, was in Serious Games steckt, noch gar nicht so erkannt wurde?
Ja, das ist genau der Hauptgrund, warum wir dieses Vorhaben WTT Serious Games gestartet haben, zusammen mit dem hessischen Wirtschaftsministerium, um eben das Thema den Spieleentwicklern präsent zu machen, auch nach Bedarf zu fragen, aber andererseits eben auch die Potenziale aufzuzeigen, dass die sich wirklich ernsthaft damit beschäftigen und das wirklich mehr als Nischenmarkt wirklich erkennen und auch sich da ernsthaft engagieren und gute CS Games entwickeln.
Das sagt Stefan Göbel. Er ist an der TU Darmstadt im Fachbereich Multimedia-Kommunikation tätig und leitet dort die Gruppe Serious Games. Vielen Dank für das Gespräch.
HR Info. Netzwelt.
Wir bleiben beim Thema. Wir haben von Stefan Göbel gehört, dass die TU Darmstadt auch schon mit Einrichtungen und Unternehmen kooperiert. Eine dieser Einrichtungen ist der Ausbildungsverbund Metall, eine gemeinnützige Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft des Kreises Groß-Gerau und der Stadt Rüsselsheim. Und was sich genau dahinter verbirgt und wie die Kooperation mit der TU Darmstadt abläuft, darüber habe ich mit Silvia Weber gesprochen. Sie ist Geschäftsbereichsleiterin beim AVM. Frau Weber, klären Sie uns doch mal auf, was genau macht der Ausbildungsverbund Metall?
Die AVM GmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die den Auftrag hat, Bildungs- und Beschäftigungsangebote für Jugendliche und Erwachsene im Kreis Groß-Gerau und für die Stadt Rüsselsheim am Main anzubieten. Also ein sogenannter Non-Profit-Träger.
Also gemeinnützig sind Sie unterwegs. Mhm. Was heißt das? Also inwiefern arbeiten Sie mit Jugendlichen zusammen und Erwachsenen, jungen Erwachsenen? Sind das Jugendliche, Sie haben, glaube ich, von beeinträchtigten Jugendlichen gesprochen oder benachteiligte Jugendliche. Was genau ist das für eine Arbeit? Also beziehungsweise was genau sind das für Jugendliche?
Also das sind Jugendliche, die zum Teil Lernbeeinträchtigungen haben oder aus sozial schwachen Familien kommen, die von zu Hause aus nicht das soziale Umfeld oder die Unterstützung haben, die sie brauchen, um im Berufs- oder Arbeitsleben Fuß zu fassen. Wir haben verschiedene Projekte. Wir haben einmal die Berufsvorbereitung, wo wir jungen Menschen anbieten, zum Beispiel einen Hauptschulabschluss nachzuholen, den sie bisher aus welchen Gründen auch immer nicht geschafft haben. Und wir haben die überbetriebliche Ausbildung im Bereich Metall und in der Gastronomie. Wir haben ein eigenes Ausbildungsrestaurant, wo eben Jugendliche, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chancen haben, über eine spezielle Förderung und Unterstützung durch uns dann eine Ausbildung machen können und auch ihren IHK-Abschluss machen, wie alle anderen auch.
Jetzt haben Sie entschieden, sich den Serious Games zuzuwenden und die auch einzusetzen, beziehungsweise ein Spiel einzusetzen. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Also wie kam es überhaupt dazu, dass Sie gesagt haben, wir probieren das jetzt mal aus?
Also wir haben, unsere Jugendlichen sind Jugendliche, die in der Regel nicht über eine sehr hohe Lese- und Schreibkompetenz verfügen, aber einen sehr guten Zugang haben eben zu Computer, digitalen Medien, Handys, Social Media, alles. Und es ist auch wissenschaftlich bereits erwiesen, dass gerade diese Gruppe von Jugendlichen, die eben nicht so bücheraffin ist und aus Büchern lernt, diesem Medium digitalem Lernen oder spielerisch Lernen mehr zugetan ist und man über diese Ebene auch diese Jugendlichen besser erreichen kann beziehungsweise besser mit ihnen lernen kann.
Wie haben Sie das ausprobiert? Also was für ein Spiel haben Sie sozusagen mit in den Alltag, in den Ausbildungsalltag der Jugendlichen integriert?
Also wir hatten einen Probedurchlauf mit dem Escape from Wilson Island. Das ist ein Serious Games, entwickelt von der TU Darmstadt, wo es um sogenannte Soft Skills geht, also Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, auch mal Konfliktfähigkeit, wo man zusammen ein Floß bauen muss, ein Lager bauen muss, wo man einfach sich zusammen vernetzen und abschimmen muss und das eben in diesem spielerischen Kontext und gewisse Aufgaben erfüllen muss, die man dann umsetzen muss, um gemeinsam eben von Wilson Island fortzukommen.
Escape from Wilson Island, also man muss von der Insel flüchten.
Ja, richtig.
Und man muss gemeinsam.
Und das muss alles gemeinsam funktionieren. Also es ist keiner, der allein irgendwas machen kann. Und die Möglichkeit besteht, dass der Ausbilder, der Lehrer quasi als Game Master mit reingeht ins Spiel und immer so ein bisschen guckt, wie ist denn der Level, wie kommen sie voran, wo hapert's oder vergessen sie vielleicht mal zum Beispiel zu essen, weil die Energiezufuhr des Levels sinkt. Das kann man so im Spiel alles so ein bisschen sehen. Also man kann so das bisschen lenken und auch jetzt für die zukünftige Entwicklung wirklich so gucken, wenn wir fachspezifische Inhalte einbauen, wenn wir mitkriegen, der eine Jugendliche, der scheitert an der ersten Stufe, dann kann man das Level ein bisschen runtersetzen, sodass er weiter zum Erfolg kommt und eben dann Algorithmen hinterlegen, dass er irgendwann zum Ziel kommt, diesen Ausbildungsstoff eben zu erlernen. Das ist ähnlich wie beim Führerschein.
Mhm. Auf die fachspezifische Erweiterung dieses Spiels gehen wir gleich nochmal ein. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, wie sah das aus konkret? Also das heißt, hat eine große Gruppe von Jugendlichen zusammengesessen oder war das eher eine kleine Gruppe, die dann miteinander gespielt haben? Saßen die nebeneinander? Saßen die in verschiedenen Räumen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also das war eine kleinere Gruppe von Jugendlichen, so 5, 6 Jugendliche. Die saßen dann quasi in einem Raum zusammen an verschiedenen PCs. Und haben für sich erstmal geguckt, in welche Gruppe sie sich einklinken. Also zum Beispiel die Gruppe, die jetzt das Lager und die Sachen vorbereitet, damit man übernachten kann, damit man Wärme hat, wo Regen geschützt ist und vor wilden Tieren und so andere Sachen. Oder die Gruppe, die dann das Floß aufbaut und das zum Lager bringt und die anderen Sachen macht. Und diese Sachen mussten ja dann alle zusammenlaufen. Ja? Und das haben die aber in der Gruppe dann miteinander, die waren im gleichen Raum, aber in verschiedenen Gruppen drin und haben dann zusammen geguckt, wie sie das hinkriegen, um von Wilson Island zu entkommen.
Und haben dann in dem Raum, also sozusagen in dem richtigen Raum, auch miteinander kommuniziert oder ging das irgendwie über einen Chat, über den Sie gesprochen haben?
Das ging quasi über einen Chat, also so quasi, da hat eigentlich jeder so wie so ein Avatar. Ja? Also ich suche mir das aus, wo ich hin möchte und dann habe ich da mein Mannequin, mein Avatar und mit dem marschiere ich dann rum und fange an, mit den anderen zusammen das aufzubauen, was notwendig ist, damit das Projekt, nämlich die Flucht von Wilson Island, gelingt.
Mhm. Das heißt, die Spieler in dem Spiel müssen dann miteinander sprechen, um auch voranzukommen?
Ja.
Und das fördert dann die Kommunikationsfähigkeit bei den Jugendlichen?
Ja, die müssen sich abstimmen, klar. Ja.
Wo entstehen da Konflikte? Sie haben Konfliktfähigkeit angesprochen.
Ja, Konflikte schon, wenn dann halt einer doch mal einen Ausreißer macht und sich meint, er muss jetzt alle Bäume zum Beispiel alleine fällen und die anderen nicht mehr mit einbezieht, das funktioniert dann nicht, ja, weil es muss ja ein Konstrukt geben, es müssen alle zusammen nachher auf diesem Floß sitzen und wegkommen und da muss man sich abstimmen. Es kann nicht einer 10 Bäume fällen und die man überhaupt nicht braucht zum Beispiel, sondern vielleicht was 5 oder kleinere oder ein Ruder oder was auch immer. Also man muss sich da abstimmen. Wenn einer ausbricht, dann führt das natürlich zu Konflikten, logischerweise.
Und das heißt, die anderen aus dem Team müssen denjenigen dann wieder einfangen und müssen versuchen, den davon zu überzeugen, nicht so viele Bäume zu fällen und für die Allgemeinheit
wieder zu arbeiten.
Wie können Sie anhand dieses Spiels Erfolge messen? Also woran merken Sie, dass das gefruchtet hat, dass vielleicht wirklich die Konfliktfähigkeit, dass die Teamfähigkeit besser geworden ist? Kann man das?
Man kann es insoweit messen, weil ich ja als Game Master ja immer so im Prozess den Prozess verfolgen kann. Ja, wo reibt es, wo hängt es, wo kommen sie nicht weiter? Und weil ich dann schon merke, wie auf einmal die Jungs doch mehr zusammen, auf einmal, das geht eigentlich automatisch, weil die dann so im Spiel drin sind und auch das wollen, dass das funktioniert, dass sie irgendwann zu dem Punkt kommen zu sagen, wir kriegen das jetzt zusammen hin und wir stimmen uns ab. Das ist ein Prozess, ja. Und das macht Spaß und ist auch schön, das zu beobachten, aber da kommt dann schon dieser, sag ich mal, Spieltrieb der jungen Menschen, ja, und dieser Ehrgeiz, wir wollen das jetzt hinkriegen. Und von daher ist gar nicht so der Vordergrund für die Jugendlichen, nicht diese Teamfähigkeit, sondern für die Jugendlichen so, wir wollen das Projekt jetzt machen und wir wollen das Floß jetzt hinkriegen, wir wollen da zusammen von der Insel wegkommen.
Mhm. Ja. Das heißt, Sie haben hinterher auch eine Beurteilung wahrscheinlich gemacht. War das erfolgreich, war das nicht erfolgreich? Wie ist diese Beurteilung für Sie ausgefallen?
Also die Beurteilung, die war sehr positiv, weil die Jugendlichen wirklich, also wirklich begeistert waren, sich auch gut eingebracht haben und man wirklich halt gemerkt hat, das ist so ihre Welt. Ja? Also so Computerspiele funktionieren ja oft auch mit anderen zusammen. Es gibt ja viele Spiele, wo man mit ganz vielen zusammenspielt. Das ist ein Medium, das kennen sie, da müssen sie sich nicht umstellen und sie merken letztendlich gar nicht so, was sie dabei trainieren oder was sie alles miteinander hinkriegen, weil sie eben das Spiel sie mehr fesselt. Ja.
Wie soll es denn jetzt weitergehen? Das war ein Probedurchlauf in Zusammenarbeit mit der TU Darmstadt. Mhm. Sie haben mir verraten, ab 01.01.2019 geht es in die nächste Phase. Mhm. Da werden Sie ein weiteres Projekt starten. Wie soll es, Sie haben es gesagt, es sollen auch lernspezifische Inhalte noch mit eingebaut werden. Mhm. Wie kann das dann aussehen? Das heißt, Sie bleiben bei diesem Spiel Escape from Wilson Island und bauen da noch Lerninhalte mit ein, die die Jugendlichen dann auch über das Spiel lernen? Oder wie muss man das verstehen?
Also wir bleiben erstmal auf dieser sogenannten 3D-Ebene, der kollaborativen Ebene, wo eben immer Teams zusammenspielen und bauen dabei noch diese fachspezifischen Ausbildungsinhalte ein, die eben für die Prüfung relevant sind und die eben dieses Wissen, das ich nachher brauche, um die Ausbildung erfolgreich zu verstehen, wo das schrittweise mit eingespielt wird und dann in einem bestimmten Level die nächste Stufe erreicht wird, wenn man zum Beispiel weiß, dass es Gewindebohrmaschine heißt, dass es Entgraten heißt oder dass im Gastronomiebereich ich die und die Zutaten brauche, um zum Beispiel Rühreier fertig zu machen. Das wird alles damit eingespielt. Das funktioniert dann eher auf einer 2D-Ebene und das sind dann wie so Stufen. Quasi ich erreiche das nächste Level, wenn ich diese und diese Stufe dann abschließen kann.
Das heißt, wäre das dann so eine Abfrage, wo ich im Grunde wie so eine Art Test ein paar Fragen stelle und die Jugendlichen dann die Antworten eingeben müssen, um dann auf die nächste Ebene zu kommen? Oder wie könnte man sich das vorstellen?
So ungefähr, ja. Dass man schon so klar abfragt, schon auch guckt, wie kann man das möglichst auch ein bisschen spielerisch verpacken, über Multiple Choice oder über irgendwelche Punkte, die man anklicken muss. Das müssen wir mit der TU Darmstadt, da sind wir auch froh, dass wir die haben, zusammen so ein bisschen ausprobieren. Also da ist noch sehr viel Potenzial und Kreativität drin. Und wir haben natürlich dann auch den Vorteil, dass wir so eine Rückkopplung immer machen können, so eine Evaluation. Funktioniert das? Ist das das, was die Jugendlichen anspricht? Ist es das, wo sie Lernerfolge verzeichnen können? Können sie es annehmen? Also da ist noch viel Spielraum drin, was aber auch spannend ist und was auch schön ist. Und ich denke, wir kommen da zu einem guten Ergebnis.
Und das ist eine Entwicklung, die dann noch programmiert werden muss und eingepflogen werden muss. Das heißt, da sind Sie dann wahrscheinlich auch aktiv mit dabei und bestimmen das auch mit, vermutlich.
Also da sind wir ganz aktiv dabei, weil wir natürlich auch nicht nur unsere Jugendlichen dabei sehen müssen, sondern natürlich auch unser Ausbildungspersonal. Weil wenn ich über digitales Lernen gehe, das heißt Gruppenlernen und im virtuellen Raum lernen, dann muss ich natürlich auch mein Ausbildungspersonal schulen, weil das natürlich eine andere Unterrichtung, Unterweisung von Lernstoff ist, als sie es bisher kennen. Auch das wird spannend sein, auch mit dem Lehrpersonal zusammen das auszuarbeiten, wie bauen wir das auf, dass wir das digitale Lernen implementieren in der Ausbildung und natürlich auch mit den Jugendlichen zu gucken, was nehmen sie an und wo können sie Schritte nachvollziehen oder lernen, quasi Inhalte, die über spielerische, wo sie gar nicht so richtig merken, dass sie jetzt was gelernt haben, aber weiterkommen und für sie quasi der Erfolg nachher dasteht.
Gab es irgendwann mal einen Punkt, wo Sie skeptisch waren, gesagt haben, wir haben so viel Digitales im Alltag, wir haben Smartphones, wir sind relativ viel, verbringen relativ viel Zeit im Internet. Ist das wirklich der richtige Schritt oder haben Sie von Anfang an gesagt, nein, die Jugendlichen müssen wir letztlich da abholen, wo sie sich befinden, nämlich im Internet und bei Smartphones, bei digitaler Technik?
Also ich muss ja bei Jugendlichen, die jetzt wirklich nicht vom sozialen Umfeld her gelernt haben, aus Büchern zu lernen oder mit Büchern umzugehen und sich Wissen so anzueignen, muss ich ja gucken, wo haben denn die ihre Ressourcen, wo haben sie ihre Kompetenzen und wie kann ich ihnen diese doch mitunter nicht ganz einfache Fachsprache der Ausbildung so vermitteln, dass sie das trotzdem verinnerlichen können, ohne dass sie das Gefühl haben, sie kommen da nicht weiter. Und wir sind, Stichwort Arbeit 4.0, wir müssen die jungen Leute sowieso auf Digitalisierung vorbereiten. Und dann bietet sich doch an, diese Kompetenzen und Ressourcen, die die Jugendlichen mitbringen, nämlich den Zugang zu Computerspielen, zu digitalem Lernen, zu Umgang mit digitalen Medien, das dann auch so zu nutzen, dass es für die Ausbildung gewinnbringend eingesetzt werden kann.
Das sagt Silvia Weber. Sie ist Geschäftsbereichsleiterin beim AVM, beim Ausbildungsverbund Metall, einer gemeinnützigen Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft des Kreises Groß-Gerau und der Stadt Rüsselsheim. Und diese kooperiert mit der TU Darmstadt und setzt schon Serious Games bei der Ausbildung von Jugendlichen ein. Frau Weber, vielen Dank für das Gespräch. Das war auch die Sendung HR Info Netzwelt. Sie können diese nochmal im Internet nachhören oder auch als Podcast herunterladen auf der Seite hrinforadio.de. Mein Name ist Tobias Klein.